der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung des ZVEI, des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland. Lieber Wolfgang, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo Kurt, hallo Thomas Tauchnitz. Den Namen hast du schon selbst genannt, muss ich nicht wiederholen. Ich bin seit knapp 5 Jahren beim ZVEI. Davor war ich 20 Jahre in der Chemieindustrie, 13 Jahre davon bei BASF. Und noch davor habe ich mal vor langer Zeit Chemie studiert, in theoretisch-physikalischer Chemie promoviert und war dann kurze Zeit bei SAP in der Programmierung von R3 und dann auch nochmal als Postdoc in Kalifornien.
Ja, vielen Dank. Herr Weber, bitte erläutern Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz die Rolle und die Aufgaben des ZVEI. Ja, schon die Abkürzung kennt nicht jeder.
Der ZVEI ist die Plattform von und für die Mitgliedsunternehmen aus unserer Branche, aus der Elektro- und Digitalindustrie, ca. 1100 zurzeit. Die Abkürzung stammt aus früherer Zeit. Gegründet wurde die Organisation 1918, damals als Zentralverband. Wir versuchen, dieses Akronym jetzt zu überwinden und sprechen einfach vom ZVEI. Wir hoffen, dass wir langsam im Branding so weit kommen, dass der Name für sich steht. Also die Plattform sind wir von und für den Unternehmen, das sage ich auch so ganz bewusst, weil tatsächlich die Firmen dort zusammenkommen und gemeinsam etwas gestalten wollen. Und dieses gemeinsame Gestalten ist technologisch. Wir versuchen, bestimmte Entwicklungen voranzubringen. Da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs ja nochmal hier und dort drauf zurück. Dadurch dann Rahmenbedingungen zu gestalten, technologisch mit weiteren Branchen ins Gespräch zu kommen, auch zu gucken, wie man dort zusammenarbeiten kann. Und natürlich dann auch die gemeinsamen Interessen gegenüber anderen Stakeholdern zu vertreten. Also gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Medien, gegenüber der Politik, aber eben auch sicherlich gegenüber anderen Branchen, da wo Bedarf ist. Also insofern ein rundes Bild, was wir da haben. Und insgesamt, denke ich, zeigt auch die Geschichte, dass wir da ganz gut unterwegs sind. Was wir noch besser machen können, ist natürlich, kommen wir auch sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal da drauf, immer stärker dieses Branding voranzutreiben, die Relevanz herauszuarbeiten von der Branche, damit aber auch von der Plattform. Und ich glaube, dass ich dadurch gegenseitig einen Prozess aufbauen kann, der für die Mitgliedsunternehmen noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Dienstleistungen und noch mehr Wert erbringt.
Wolfgang, kommende Woche findet in Nürnberg die Messe SPS, Smart Production Solutions, statt. Wie stellt sich die aktuelle wirtschaftliche Lage der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland dar und hierbei insbesondere im Bereich der Automation?
Also wenn ich auf die Automation speziell schaue, dann gilt dort natürlich, dass die Konjunktur den Abnehmerbranchen folgt. Also alles, was reingeht in die Industrie, sei es in die klassisch diskrete Industriefabriken oder auch in die Prozessindustrie. Und dort sah es in der letzten Zeit ja leider nicht besonders gut aus. Das sehen wir auch dann bei uns. Wenn ich mir anschaue, die Aufträge, die, und ich rede jetzt immer über den Zeitraum Januar bis August 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei den Aufträgen insgesamt liegen wir bei 7% unter Vorjahr, beim Umsatz bei 8,5%. Das sind alles Zahlen, die wir in den letzten Jahren, seitdem ich beim ZVEI sein darf, nicht annähernd gesehen haben. Da war das Gegenteil der Fall, immer starkes Wachstum. Wir sehen eine gewisse Unterscheidung zwischen der Factory Automation und der Prozessautomation. Die Prozessautomation steht eine ganze Ecke besser da. Dort haben wir bei den Aufträgen nur ein, Anführungszeichen, ein Minus von 2% und beim Umsatz sind wir auf dem Niveau des Vorjahres. Sehen wir entsprechend auch bei den Kapazitäten, bei den Kapazitätsauslastungen sind wir in der Prozessautomation etwas besser. Da stehen wir noch etwas über dem Tief von Anfang der Corona-Zeit. Im Bereich Factory Automation sind wir tatsächlich leider sogar noch darunter. Also insofern insgesamt kein besonders schönes Bild. Wir glauben, dass wir für das vierte Quartal 2024 etwas besser rausgehen werden, alleine durch den Basiseffekt, weil das vierte Quartal 2023 schon das erste wirklich schlechte Quartal war in dem aktuellen Downcycle. Ansonsten, wenn ich auf andere Teile, Aspekte schaue in unserer Branche, dann noch stärker im Vorleistungsbereich, ne, bei den Halbleitern ganz akut, jetzt auch nicht besonders gut, ist vielleicht auch bekannt. Im Baubereich sah es jetzt auch nicht so gut aus, wobei dort durch Sanierungen durchaus auch Bedarf vorliegt. Im Bereich Consumer waren auch jetzt schlechte Jahre. Alles immer bezogen sicherlich auch auf wirklich gute Wachstumszahlen, die wir seit dem noch überraschend schnellen Ende von Corona dann auch hatten. Gerade während Corona natürlich auch besonders gute Zahlen für den Consumer-Bereich. Wo es momentan wirklich richtig gut aussieht, das alles ist in dem Bereich, was in die Stromnetze reingeht, also die Komponenten, Trafos, Schaltanlagen, Konverterstationen. Dort haben wir eine richtig große Konjunktur mit entsprechenden, ja, Schwierigkeiten dann auch in der Deckung des enormen Bedarfs für die nächsten Jahre in Deutschland und Europa weltweit.
Ja, danke für die Zahlen. Was steht aktuell an besonderen Belastungen für die Elektro- und Digitalindustrie dahinter?
Also da würde ich insgesamt vielleicht 5 Punkte nennen. Das erste ist die schwache Konjunktur. Die haben wir gerade gesehen bei den Zahlen, natürlich eine direkte Auswirkung haben auf das Wohlergehen unserer Branche. Und die schwache Konjunktur ist leider gerade besonders ausgeprägt in auch 2 wichtigen Märkten unserer angestammten Mitgliedsunternehmen. Und das ist gerade Deutschland vor allem, aber auch natürlich Europa ein bisschen drumherum, aber vor allem Deutschland und China. 2 momentan wirklich schwierige Märkte. Das nächste ist auch politisch gestaltete Situation, gerade hier in Deutschland, Europa. Wir haben eben wirklich hohe Belastungen, hohe Produktionskosten. Der zweite Aspekt sind die in Deutschland und Europa schwierigen regulatorischen Rahmenbedingungen. Das führt dazu, dass wir hohe Produktionskosten haben. Wir haben eben hohe Löhne und Gehälter. Wir haben hohe Preise für Energie, speziell Strom, und weitere regulatorische Kosten wie im ganzen Bereich der Bürokratie von Berichtspflichten und auch einem häufigen Hin und Her in der Regulierung. Das macht es für die Planung nicht alles viel einfacher. Wir haben dann drittens neue Herausforderungen durch die geopolitische Situation. Es kommt zunehmend die Frage, für welchen Markt man produziert, ob bestimmte rein geopolitische Erwägungen hinzukommen, für warum man für spezielle Märkte eben auch verschiedene Technologien entwickeln muss. Das läuft unter dem Begriff von Economic Security, dass bestimmte Staaten jetzt sich zunehmend überlegen, Auflagen zu machen in bestimmten Komponenten, Stichwort Cyber Security und Anforderungen, die da entsprechend staatlicherseits vorgegeben werden. Das heißt, ich kann nicht mehr ein Produkt für den globalen Markt entwickeln, designen und vertreiben, sondern muss schauen, dass ich eben für die verschiedenen Märkte verschiedene Technologien vorhalte. Und dann haben wir eine zunehmende technologiekritische Haltung in Deutschland, Europa. Das ist, glaube ich, auch eine weitere Herausforderung. Die äußert sich natürlich oftmals dann auch regulatorisch, politisch, aber sie, ja, ist eben so ein Zeichen vielleicht auch von einer etwas alternden Gesellschaft. Da würde ich vor allem, was uns betrifft, drauf eingehen, auf die gesamte Datenregulierung. Also die Frage, wie gehen wir um mit neuen Technologien wie KI? Das wird leider in Deutschland, Europa schon aus meiner Sicht völlig übertrieben kritisch gesehen. Und das haben wir da ja gesehen daran, dass viele Politiker, aber auch gesellschaftsorientierte, gesellschaftskritische Gruppen es mit Stolz gesehen haben, dass wir die erste Region waren, die eine Regulierung zu KI auf den Tisch gelegt hat. Ich finde diesen KPI ehrlich gesagt etwas fragwürdig. Mir wäre lieber ein KPI, der sagt, wir schaffen es mit KI besonders neue Wertschöpfung zu schaffen oder gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen, effizienter zu produzieren, effizienter in der Gesundheitsversorgung sein, besser in der Gesundheitsversorgung zu sein. Das wären für mich spannende KPIs, aber nicht der erste Kontinent, die erste Region zu sein, die das regulatorisch abgreift, KI. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich unnötig ins ins Knie schießen, ehrlich gesagt. Und das letzte, der fünfte Punkt, ist immer wieder die Frage nach Fachkräften. Das dämpft sich gerade die Herausforderung, die wir haben, wegen leider der konjunkturellen Situation. Ich glaube, da wird es schon langsam spürbar, dass die ganz große Knappheit, wie sie vielleicht noch vor 6 oder 12 Monaten haben, jetzt etwas sich ändert. Aber das bleibt sicherlich auch eine Mammut, eine Daueraufgabe. Wie schaffen wir es als Branche, immer wieder junge Leute für uns zu gewinnen, die sich bei ihrer Ausbildung schon anfangen, sich für die Branche zu interessieren, die entsprechende Fächer studieren oder in die Ausbildung gehen und dann bereit sind, auch an technologischen Lösungen für die Zukunft zu arbeiten.
Wolfgang, wir haben jetzt viel über Belastungen gesprochen. Du hast die in diesen 5 Punkten im Detail ausgeführt. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wo seht ihr positive Ansätze und Perspektiven für die Entwicklung im kommenden Jahr?
Also, wir sind überzeugt davon, dass wir als Branche immer noch stark einzahlen auf die globalen großen Megatrends, die auch im nächsten Jahr und auch in den nächsten Jahren wesentliche Konjunktur- und Entwicklungsimpulse für die gesamte Branche auslösen werden. Und das sind eben Elektrifizierung, Digitalisierung und, jetzt kommen wir auch zum Podcast zurück, Automatisierung. Ja, das sind große Treiber. Wir brauchen mehr Energieeffizienz. Wir brauchen die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien für den Klimaschutz. Wir werden Knappheiten haben in vielen Ländern durch die Demografie bei den Fachkräften. Die Notwendigkeit für mehr Produktivität in der Gesellschaft an allen möglichen Ecken und Kanten wird weiterhin so groß sein. Und diese 3 Treiber, die ich genannt habe, zahlen alle ein auf mehr Produktivität, sowohl in der Industrie als dann auch im Gewerbe und auch dann zu Hause im Haushalt. Also insofern gehen wir davon fest alle aus, auch ich persönlich bin davon überzeugt, dass unsere Branche da schon mittendrin steht bei dem, was große Potenziale vor sich hat. Und so gucken wir auch auf 2025, 2026, auch auf den Weltelektromarkt, eigentlich recht positiv. Der Weltelektromarkt hat in den letzten 10, 20 Jahren enorme Wachstumsgewinne mit sich gebracht. Wir liegen jetzt bei 5.800 Milliarden Euro für den Weltelektromarkt und gehen davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren stark wachsen wird. Vielleicht nicht mehr in diesen ganz extrem großen Wachstumsraten, wie wir es jetzt gesehen haben, aber insgesamt durchaus stark positiv. Ich war gerade vor 2 Wochen in Indien und durfte da sehen, wie ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen bereitsteht, tatsächlich auch in diesen verschiedenen Aktivitäten zu investieren, zu wachsen. Also ich glaube, da wächst etwa, da kommt ein Land in den erneuten Fokus von uns, wo viele, viele Wachstumspotenziale entstehen werden.
Herr Weber, vielen Dank für diesen weiten Blick. Er ist jetzt ja weltweit sogar geworden. Kommen wir zurück zum ZVEI. Der ZVEI betreibt und begleitet verschiedene Projekte in der Elektroindustrie. Welche davon werden auf der SPS-Messe in Nürnberg vorgestellt und was macht diese Projekte besonders? Weshalb sind die spannend?
Die SPS beleuchtet ja gerade auch genau diese Trends, über die wir gerade gesprochen haben. Natürlich angefangen bei der Automatisierung, aber die Automatisierung bringt wiederum dann auch die Digitalisierung mit sich voran und ich glaube an einigen Ecken auch tatsächlich die Elektrifizierung, weil durch die Kombination von diesen 3 Trends tatsächlich viel für die Produktivität passieren kann. Das heißt, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit sind weiterhin die treibenden Kräfte der Branche und so werden wir auch auf der SPS dieses Jahr wieder vieles sehen. Von einfachen Sensoren bis hin zu intelligenten Lösungen für die digitalisierte Industrie von morgen. Also dieses Zusammenkommen von OT und IT. Der ZVI hat einen eigenen Stand auch dieses Jahr wieder und werden dort aktiv sein. Wir werden auch im Forum in der Halle 3 mit Vorträgen präsent sein. Wir, ZVI, aber auch unsere Arbeitsgemeinschaften, die 5G Erzieher, also die Arbeitsgemeinschaft für die Vernetzung in der Industrie, in Campusnetzen und dergleichen. Und auch die ODCA, unsere Open DC Alliance, wird dort auch präsent sein. Was wir zeigen wollen, ist ein neuer Demonstrator zum Forschungsprojekt Antrieb 4.0. Und da wird an einem geteilten Datenraum geforscht, der Grundlage sein soll für neue Geschäftsmodelle rund um die digitalisierte Produktion. Und wie auch bei den ganzen X-Projekten, da komme ich gleich nochmal drauf, geht es nicht auch hier dabei, herstellerübergreifend die verschiedenen Komponenten in einem Antriebssystem zusammenzubringen, sodass der Nutzer dann eben ja, die einzelnen Komponenten austauschen kann zwischen den einzelnen Herstellern für mehr Wettbewerb, aber auch für besseren Service und Betrieb, wenn dann die Daten zwischen den einzelnen Komponenten ohne Schwierigkeiten hin und her getauscht werden können. Und dann zeigen wir auch am Beispiel unseres Schaltschranks, wie der digitale Produktpass DPP 4.0 die regulatorischen Anforderungen der Industrie relativ möglichst bürokratiearm umsetzen kann. Also wie sorge ich dafür, dass Daten entlang der Wertschöpfungskette weitergereicht werden. Insgesamt, ich sprach schon gerade über diese ganzen X-Projekte, haben wir auch gerade vor 2 Wochen in Frankfurt ein neues Projekt launchen dürfen, das Projekt ScaleMX, das wir gemeinsam mit anderen Partnern wie dem VDMA, Bayern Innovativ, die IHK jetzt voranbringen, um diese ganzen X-Projekte stärker auch dem Mittelstand noch bekannt zu machen durch Workshops, damit auch der kleinere Mittelstand mitbekommt, was da gerade momentan für neue Chancen entsteht. Ja, das sind also alles die Dinge, die wir dort zeigen wollen auf der SPS. Und ich hoffe, ich glaube auch die viele Unternehmen mit mir, dass da tatsächlich ein neuer Impuls ausgeht und dass wir langsam die Talsohle in der Automation überwinden können.
Ja, vielen Dank. Lass uns mal auf einen anderen Aspekt der Arbeit des ZVE blicken. Ihr sammelt aktuelle Daten und stellt diese in aufbereiteter Form öffentlich zur Verfügung, so zum Beispiel den Elektrifizierungsgradmesser oder einprägsamer E-Monitor. Was ist das und welchen Nutzen soll der E-Monitor stiften?
Der E-Monitor soll zeigen, wo wir in den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft bei der Elektrifizierung stehen. Also wir schauen uns an, wie groß ist der Elektrifizierungsgrad in der Industrie, im Verkehrsbereich, im Gebäudebereich und damit in der Energieversorgung insgesamt. Jetzt ist die Elektrifizierung ja gar kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, um die Energieversorgung eines Landes wie Deutschland mit hohem Industrieanteil möglichst klimaneutral und möglichst effizient hinzubekommen. Und da gibt es eben nichts anderes, was so gut ist wie die Elektrifizierung. Das wird man auch auf dem E-Monitor sehen. Das ist jetzt nichts, was, wo wir dann große, sagen wir, in den klassischen Prozentzahlen jetzt sehen werden, dass da von Woche zu Woche etwas passiert. Das sind Trends, die brauchen wirklich Zeit. Die große erste Elektrifizierung hat vor über 100 Jahren stattgefunden. Und als innerhalb von 20, 30 Jahren große Teile der Gesellschaft elektrifiziert wurden. Und ehrlich gesagt, ist seitdem sind wir auf einem ziemlichen Plateau. Das heißt, alles im Bereich Energie, im Verkehr ist wenig elektrifiziert worden. Wenn man sich auf die großen Energieverbräuche schaut, in der Industrie waren einige Dinge elektrifiziert, aber eben auch schon vor langer Zeit und es ist auch wenig passiert. Und das Gleiche gilt auch für den Gebäudebereich. Insofern, das ist jetzt nichts, wo wir jetzt gucken können, wo wir da jede Woche hingucken können. Ist jetzt was Neues passiert? Dafür brauchen wir einen etwas längeren Atem. Aber je nachdem, welche Indikatoren ich mich genau dann da anschaue, kann man natürlich in der Tat so ein bisschen so eine Lupe da drauf legen. Und das sind sicherlich dann solche Dinge wie viel Wärmepumpen werden eingebaut, dann doch auch die Frage, wie viel Elektroautos werden verkauft. Das ist, auch wenn wir gerade momentan in den letzten Monaten dort ein kleines Plateau wieder gesehen haben, ich glaube, da werden wir in der Tat in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, wenn auch die Gesellschaft, die Politik sich wieder einigermaßen berappelt, doch entsprechend Fortschritte sehen.
Ja, Herr Weber, wir haben ja über das Thema Elektrifizierung schon gesprochen. All Electric Society ist der Schlagwort. Und wir erwarten dort noch einen großen Schub. Was treibt und unterstützt der ZVI in diesem Bereich?
Wenn Sie erlauben, kurz einen Hinweis nochmal auf den Begriff All Electric Society. Wir versuchen ihn, sagen wir mal, vorsichtig einzusetzen, weil wir merken, dass er von vielen auch missverstanden wird, teilweise vielleicht auch missverstanden werden will. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie in den nächsten 5 oder 10 Jahren alles zu elektrifizieren oder die Verwendung von, wie es man so schön sagt, Molekülen als überflüssig zu empfinden. Ich selbst als Chemiker würde das schon gar nicht gut finden. Also es geht darum, tatsächlich zu sagen, die Elektrifizierung, zwar die Elektrifizierung auf Basis erneuerbarer Energien, ist das Effizienzszenario schlechthin für eine CO2-arme Energieversorgung. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir uns Energie versorgen können. Das eine ist mit, ich sag mal, Sonnenenergie, die gespeichert ist, die eingesammelt wurde vor langer, langer Zeit. Und dann, wenn wir das klimaneutral machen wollen, müssen wir das verbinden mit CCS. Das ist aber alles insgesamt sehr ineffizient. Und die Alternative ist eben, uns zu versorgen mit den erneuerbaren Energien, wie sie heute auf die Erde einstrahlen, zukommen. Und das wäre dann eben die direkte Elektrifizierung. Am Ende brauchen wir eine Mischung davon. Und auch zu einer Elektrifizierungsagenda gehört natürlich auch grüner Wasserstoff mit dazu, also auch Wasserstoff als Speicher. Wir werden auch nachher über Speicher vielleicht ja nochmal kurz sprechen. Und damit natürlich auch alle Derivative von grünem Wasserstoff, also E-Fuels oder auch die Verwendung von Fuel Cells. Also vielleicht kurz nochmal zur Einsortierung dieses Begriffs. Wir sprechen jetzt insofern ganz gerne davon, dass einfach die Zukunft immer elektrischer werden wird. Ich glaube, das ist auf alle Fälle sicherlich richtig. Was tun wir als ZVI, um dort stärker dahin zu kommen? Also das eine ist natürlich die technologische Entwicklung voranzubringen, sprich zu schauen, wie können wir Standards entwickeln, die für das bidirektionale Laden eine Rolle spielen, wie bringen wir Speicher voran, sowohl Elektrospeicher als auch dann andere Speicher, die eine Rolle spielen werden, wie können Schnittstellen besser werden, vernetzten Gebäude und ich sprach vorhin schon noch kurz von der ODCR, von der Open Direct Current Alliance, also auch die Frage, mit welchen Stromversorgungskonzepten innerhalb von Fabriken oder von Gebäuden können wir noch effizienter werden. Also tatsächlich eine ganz große Bandbreite von technologischen Entwicklungen, die wir da voranbringen. Fällt mir auch gerade wieder spontan an, weil ich letzte Woche auf so einer Veranstaltung war, die Entwicklung von besonders energiesparenden Halbleitern. Damit fängt es ja auch schon an auf der kleinen Mikrokomponente. Und das andere sind natürlich auch dann da wieder die regulatorischen Rahmenbedingungen. Also was braucht es für regulatorische Rahmenbedingungen, um die Elektrifizierung voranzubringen? Und das eine, wo ich immer mit starten würde, sind natürlich die Strompreise. Also wenn ich als privater Verbraucher mir überlege, kaufe ich mir jetzt nochmal ein Verbrennerauto oder ein Elektroauto, dann schaue ich mir natürlich an, was kostet das Auto. Das ist momentan die Diskussion, die hier und dort immer wieder im Vordergrund steht. Aber ich glaube, am Ende wird sich jeder noch durchrechnen, vor allem, was bedeutet das auch für den Betrieb des Autos für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre. Sprich, Strompreise sind ganz entscheidend und das gilt genauso auch für den, der sich eine Wärmepumpe einbauen will oder in der Industrie, wenn bestimmte Wärmeprozesse auch elektrifiziert werden können. Und wir wissen aus Untersuchungen in der Chemieindustrie, aber auch bei Stahl, dass fast alle Industrieprozesse eben tatsächlich elektrifiziert werden können und sie übrigens auch dort enorme Vorteile mit sich bringen, nicht nur in Bezug auf die Energieeffizienz, sondern auch auf die Selektivität, weil die Prozesse in der Wärme noch besser gesteuert werden können, wenn sie elektrisch gefahren werden, als wenn sie über Verbrennungsprozesse gefahren werden. Also insofern sind die Strompreise ganz Entscheidendes und da gibt es eine ganz Bandbreite von Dingen, die da zu tun sind. Das sind einmal die ganzen Steuern und Abgaben, die immer noch zum großen Teil auf dem Strompreis lasten und das ist momentan die ganz aktuelle Diskussion. Auch die Frage, wie weit müssen netzfremde Leistungen von den Netzentgelten heruntergenommen werden, dass sie nicht auf den Strompreis lasten. Da geht es um zum Beispiel diese Redispatch-Kosten, die entstanden sind, weil einfach die Netze nicht schnell genügend ausgebaut wurden. Und die werden momentan, weil es kein anderes Inkasso-System gab, über die Netzentgelte eingesammelt. Und das muss schlagartig aufhören. Und dann natürlich geht es darum, auch zu schauen, wie können wir Anreize setzen für die Flexibilisierung. Nur vor 20, 30 Jahren war ein guter Stromverbraucher der, der möglichst bandlastartig Strom abgefragt hat bei Kohlekraftwerken, bei Kernenergiekraftwerken. Heute ist es sicherlich besonders netzdienlich und auch für die gesamte Stromversorgung gut, wenn jemand besonders flexibel reagieren kann. Das heißt nicht, dass die Elektrifizierung auch keine Lösung ist für diejenigen und Verbraucher, die wirklich weiterhin Bandstromabnahme brauchen, um effizient produzieren zu können. Also das ist kein Abgesang darauf. Wir haben auch viele Mitgliedsunternehmen, die stromintensive kontinuierliche Prozesse weiterfahren müssen und wollen. Das muss weiterhin auch im regulatorischen Rahmen natürlich möglich bleiben. Aber alle Verbraucher, industriell, gewerblich, privat, die flexibilisieren können, sollen das tun, müssen das tun und brauchen dafür entsprechend auch Anreize.
Da waren jetzt schon viele Aspekte zur Ausgestaltung der Elektrifizierung mit dabei. Lass uns das doch mal versuchen zusammenzufassen. Es kommt immer wieder auf die Fragen zurück. Einerseits technische Machbarkeit, vieles geht. und andererseits Finanzierbarkeit, vor allen Dingen gesellschaftlich und auch in aktuellen politischen Diskussionen. Auf den Punkt gebracht, welche Position vertritt der ZVEI zu diesem Thema?
Ich sagte vorhin schon kurz, die Elektrifizierung ist ja kein Selbstzweck für sich, sondern sie dient Zielen, die die Gesellschaft sich allgemein gesetzt hat. Also sprich, eine CO2-arme Energieversorgung zu realisieren. Und das tut sie besser als alle anderen Möglichkeiten, die wir da haben. Das heißt, natürlich trotzdem müssen wir gucken, wie kann man das möglichst auch volkswirtschaftlich effizient umsetzen. Das heißt, wenn wir uns anschauen, die Kosten, die jetzt auf uns zukommen, sind das sicherlich Einmalkosten durch den Ausbau der Stromnetze, durch auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wenn man sich anschaut, um welche Größenordnung es geht, dann ist es einerseits schon wirklich beachtlich, aber es ist auch nicht in noch größeren Größenordnung als das, was passiert ist nach dem Wiederaufbau Ost oder auch mit dem Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn man sich anschaut auf den Anteil an dem GDP, ist es in der gleichen Größenordnung, was da zu tun ist. Insofern ist die Frage, wie weit gibt es da jetzt tatsächlich gesellschaftlichen Konsens, das wirklich zu tun. Wo ich immer appellieren würde, ist bei der Frage der Zeitachse. Also muss es genau das Jahr 2045 sein, bis zu dem Deutschland klimaneutral sein will? Ich denke, ganz offen gesprochen, natürlich nicht. Ich glaube, wir erkennen auch alle, dass das auch inzwischen ein unrealistisches Ziel ist. Wenn es ein paar Jahre später kommt und wir zunehmend uns elektrifizieren, ich denke, und dadurch dann, ich sage mal, unnötig hohe Peaks in diesen Kostenbelastungen für die nächsten Jahre vermeiden können, dann glaube ich, wäre das sehr, sehr richtig. Es muss jetzt nicht um jeden Preis genau in einem bestimmten Jahr so und so viel Neunetz um jeden Preis gebaut worden sein oder so und so viel Erneuerbare ausgebaut worden sein. Das wäre in der Tat volkswirtschaftlicher Unfug. Aber der Weg stimmt dahin und am Ende werden auch die Gewinne tatsächlich groß sein. Ne? Wenn durch den Verzicht auf den Import von bestimmten fossilen Energieträgern werden wir auch volkswirtschaftliche Vorteile wieder erwirtschaften. Aber wir wollen es nicht als auf die leichte Schulter nehmen. Wir sind auch ein Industrie- und Wirtschaftsverband und sind überzeugt davon, dass das jetzt nicht einfach alles über Subventionen realisiert werden könnte. Das würde die Volkswirtschaft überfordern. Also eine gute Planung in dem Ausbau der Netze, eine gute Planung im Ausbau der Erneuerbaren, damit einhergehend eine gute Planung im Energieverbrauch ermöglicht einen sinnvollen, ausreichend schnellen, aber gleichsam trotzdem behutsamen Übergang in die neue Energiewelt.
Dazu passt meine nachfolgende Frage direkt. Du hast als Chemiker dein Plädoyer für die Moleküle schon gehalten. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Der aktuelle E-Monitor zeigt, dass im Jahr 2023 einer Nettostromerzeugung von 550.000 Gigawattstunden eine Speicherkapazität von, man glaubt es kaum, 2 Gigawattstunden oder 0,004 Promille gegenüberstanden. Diese Speicherkapazität reicht bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch in Deutschland bundesweit für knappe 2 Minuten. Welche Initiativen gestaltet der ZVEI, um hier zu sinnvollen Reserven zu kommen?
Gut, du erlaubst mir, wenn ich erstmal kurz nochmal auf die Zusammenstellung der Zahlen eingehe. Also was du da oder was ihr entdeckt habt, das sind die gewerblichen Speicher. In der Tat stehen wir inzwischen, wenn ich auf die, nur bei, auch bei den tatsächlichen Elektrizitätsspeichern. Insgesamt steht Deutschland schon da etwas besser da. Wir haben inzwischen ja doch immerhin 1,5 Millionen Autos. Wenn ich ungefähr rechne, jedes Auto hat 50 bis 60 Kilowattstunden Batteriekapazität. Wir haben 1,5 Millionen Heimspeicher, ungefähr mit jeweils 10 Kilowattstunden Stromkapazität. Also wenn ich alles das zusammennehme, sind wir heute schon immerhin bei 100 Gigawattstunden. Das ist immer noch ein Bruchteil dessen, wo wir sein müssen, aber also ein bisschen besser sieht es schon aus. Und ich würde auch nochmal hinterfragen, die Rechnung zu sagen, ich habe jetzt nur 2 Minuten, weil so ein Speicher, das ist das Schöne dran, der funktioniert ja nicht nur einmal pro Jahr, sondern den kann ich auch tatsächlich im Laufe des Jahres mehrfach immer wieder aufladen und wieder dann nutzen. Also insofern in der Kostendegression weiterzukommen. Und das passiert natürlich immer durch die Skalierung. Das haben wir gesehen, was enorme Skalierungseffekte stattgefunden haben bei den erneuerbaren Energien selbst im Laufe von 20 Jahren. Und ich glaube, wir sehen das jetzt auch bei den Batterien. Ich habe jetzt in Vorbereitung für das Gespräch auch nochmal nachgeschaut nach den Kosten. Also eine Kilowattstunde Batteriekapazität kostet inzwischen noch $60. Wenn ich das hochrechne, dann kann ich tatsächlich inzwischen mir sogar vorstellen, dass ich mir auch eine Terawattstunde leisten kann, volkswirtschaftlich. Ja. Und nochmal, wir werden, das ist noch nicht das Ende, das wird noch weiter degressiv vorangehen. Dann haben wir natürlich auch andere Speicher noch. Wir haben Wärme- und Kältespeicher und wir haben eben auch Wasserstoff und entsprechende chemische Speicher. Also insofern die Kombination von all diesen Speichermöglichkeiten wird es ermöglichen, tatsächlich deutlich mehr erneuerbare Energien für Stunden und auch Tage zu speichern. Wir haben natürlich noch die Herausforderung mit der großen Windflaute, je nachdem, wo ich gerade in den Regionen jeweils bin. Also für uns in Europa hier zwischen Ende November und März, sicherlich sind es dann 3, 4 schwierige Monate, die zu überbrücken sind. Die zu überbrücken momentan mit jetzigen Speichertechnologien ist sicherlich nicht machbar. Das wäre vermessen, das denn hier auch zu behaupten. Also insofern braucht es da noch weitere Arbeiten dran an der Kombination verschiedener Speicher, eben vom chemischen Speicher über Wärme- und Kältespeicher bis hin dann auch zu entsprechenden kostendegressiven elektrischen Speichern. Also ich bin insgesamt aber trotzdem optimistisch, dass uns das gelingen wird. Ich glaube, das haben wir immer wieder gesehen, dass Technologie doch Erstaunliches zutage bringen wird. Insofern braucht es dafür jetzt ja auch da wieder klare Rahmenbedingungen, einen klaren politischen Willen. Wenn ich kurz darauf hinweisen darf, wir waren so ein bisschen jetzt schon schockiert, dass die Bundesregierung momentan die Mittel für die Batterieforschung massiv zusammengestrichen hat. Sicherlich unter den aktuellen Notwendigkeiten auch im Haushalt zu sparen, aber gerade dort zu sparen, wo tatsächlich wahrscheinlich alle in der Energiewelt sagen werden, dafür brauchen wir mehr Forschung. Wir sehen gerade, wie auch andere Volkswirtschaften dort mehr investiert haben, erfolgreicher sind. Gerade da zu sparen, das haben wir echt nicht verstanden und versuchen auch in Gesprächen darauf hinzuwirken, dass das hoffentlich möglichst bald auch wieder revidiert werden wird. Also insofern insgesamt als für die Welt mache ich mir da keine Sorgen und ich hoffe, dass auch Deutschland da einen guten Anteil dran haben wird.
Ja, Ihre Worte in die Ohren der Politiker und der Speicherforscher. Herr Weber, wenn Sie 3 Wünsche an eine Fee frei hätten, an eine gute Fee, was würden Sie dem ZVEI wünschen? Was täte ihm gut?
Wichtig sind die Mitgliedsunternehmen, wichtiger als die Geschäftsstelle selbst. Also insofern erstmal die Mitglieder. Ich wünsche mir für unsere Mitglieder und deren Märkte, dass wir tatsächlich schnell aus dieser konjunkturellen Delle herauskommen und dafür entsprechend auch einen klaren wirtschaftspolitischen Rahmen in Deutschland und in der Welt, dass wir auch geopolitische Spannungen zwar nicht abschaffen werden, aber gemeinsam gut gestalten können und daraus das Beste machen werden. Und dann für den ZVI natürlich, dass wir dort dann mit den Mitgliedsunternehmen in unserer Rolle, die wir für die Mitgliedsunternehmen haben können, auch uns stärker einbringen können, dass wir da weiter stark werden, dass wir deswegen auch neue Mitglieder gewinnen, weil wir sichtbarer werden, weil wir es schaffen, ja, die Branche voranzubringen. Und wenn ich dann die beiden in Kombination sehe, wünsche ich mir daraus dann so einen, leider keinen guten deutschen Begriff, aber so ein Virtuous Circle, so ein Cercle Vertueux, also eine Aufwärtsspirale. Das heißt, wir schaffen es, die Branche voranzubringen. Dadurch zeigen wir wieder mehr Relevanz für unsere Branche in der Gesellschaft. Wir bringen mehr Sichtbarkeit drauf. Politik, Gesellschaft verstehen, warum wir speziell für diese Branche gute Rahmenbedingungen aufbauen müssen. Und das kann so eine Aufwärtsspirale entstehen, die tatsächlich dieser Branche den Stellenwert in der Gesellschaft, in der Politik zuführt, die sie verdient hat, nämlich wirklich ganz, ganz stark in der Mitte zu stehen. Diese Branche wird es sein, die alle relevanten Herausforderungen lösen muss und auch lösen kann und lösen wird.
Ja, super. Eine Aufwärtsspirale, das ist ein schönes Wort und ein schönes Bild. Herr Weber, haben Sie noch Punkte, die Sie von sich aus ansprechen wollen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
Wir haben über Industrie gesprochen, über Märkte, über Technologien, über Rahmenbedingungen. Worüber wir noch nicht so richtig gesprochen haben, ist das Thema, welche regulatorischen Organisationen auch für uns eine Rolle spielen. Und da würde ich mal ganz kurz auf Europa eingehen wollen. Wir sprechen, und das passiert mal wieder auch uns, zu wenig über Europa als eine wichtige Größe im weltpolitischen Geschehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland als Gesellschaft, auch als Industrie, immer wieder es schaffen, mit den Partnern im europäischen Ausland gemeinsam uns voranzubringen. Wir werden, das Thema wieder Geopolitik, wir sehen in der Entwicklung, ja, viele sprechen ja von der bipolaren Welt zwischen den USA und China, dass es tatsächlich da ein starkes Europa braucht. Und konkret würde ich mir wünschen, dass wir in Europa mehr miteinander sprechen statt übereinander. Und wir haben sicherlich die Herausforderung mit der Sprache, dass wir es uns nicht so gut gelingt, gemeinsamen Fernsehsender, gemeinsamen Radiosender zu haben, wegen der sprachlichen Vielfalt. Aber ich würde mir wünschen, dass wir eines Tages solche Formate, wenn sie dann auch noch für die junge Generation interessant weiterentwickelt werden, wie Maybrit Illner, Anne Will und dergleichen, dass wir die tatsächlich in einem europäischen Format hinbekommen, dass wir also gemeinsam an einem Tisch sitzen und einen dänischen Industrievertreter mit einem griechischen NGO-Vertreter und einem holländischen Politiker im Gespräch haben, statt dass dann die Deutschen über die Dänen sprechen, die Dänen über die Deutschen. Ich glaube, das ist der falsche Weg und das ist etwas, was wir uns noch gesellschaftlich für die nächsten Jahre noch stärker als in den letzten 50 Jahren vornehmen müssen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Erstens, Deutschland und Europa hat immer noch eine fantastische industrielle Basis. Und speziell für unsere Branche gilt das. Die Elektro- und Digitalindustrie wird für viele, viele technologische und gesellschaftliche Herausforderungen die Lösung aufzeigen. Und das wird auch aus Deutschland heraus gelingen können, wenn zweitens wir dafür die richtigen Rahmenbedingungen haben. Es zeigen drittens auch Messen wie die SPS, die jetzt ansteht. Insofern freuen wir uns alle auf eine starke Messe, von der gute konjunkturelle und technologische wichtige Signale ausgehen werden.
Vielen Dank, Wolfgang.
Vielen Dank euch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.